Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 8. Lasst die Sau raus. Von Norbert Höfler aus Stern Nummer 10 vom 27.02.2020. Gelesen von Uwe Schröder. Im einen Stall leiden Schweine, bis sie zu Billigfleisch werden. Im anderen wird für mehr Geld auf das Tierwohl geachtet. Was wollen wir essen? Am Ende dieser Reportage können Sie entscheiden, wie viel Geld Ihnen persönlich ein Schnitzel wert ist, für das kein Schwein mehr leiden musste. Damit Sie wählen können, besuchen wir zwei Schweineställe. Wir schocken Sie nicht mit Tierqualfotos. Wir beschreiben den Alltag in der Tierproduktion. Und wir tun auch nicht so, als ob mit ein paar Cent mehr für die Bratwurst eine heile Welt auf den Bauernhöfen erkauft werden könnte. So wie der grüne Robert Habeck mit seinem Tierschutzcent, den man an der Kasse kaum merkt. Oder wie CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die mit einem freiwilligen staatlichen Tierwohllabel und einem kleinen Preisaufschlag das Leben und Sterben der Tiere erträglicher machen will. Mehr Tierwohl wird Milliarden kosten. Aber, und das ist die gute Nachricht, damit kann Deutschland zum Tierwohlland Nummer 1 in Europa werden. Der erste Schweinestall auf unserer Reise durch ein Land, das mehr Tierwohl wünscht, aber billig Fleisch kauft, liegt bei Korbach in Nordhessen. Ein kleiner Familienbetrieb. Jungbauer Christoph Dietzel stellte seine Schweineproduktion auf Bio um. Eine alte Sau aus der Zeit der Massentierhaltung lebt noch. Sie wurde vom armen Schwein zur Bio-Sau. Diese Sau ist der Grund, warum wir hier sind. Über ihr Leben hat der Bauer genau Buch geführt. Aus ihrer Geschichte kann der Mensch viel über Tierwohl lernen und darüber, welchen Preis es hat. Der Morgennebel liegt noch in den Talsenken. Aber die Sau steht schon in ihrer gewaltigen Pracht von 250 Kilo im Außenbereich des Stalls und schmatzt hörbar an einer Portion Kleegras. Im Ohr trägt sie eine gelbe Marke mit der Nummer 136. Einen richtigen Namen hat sie nicht. Nummer 136 kam am 13. März 2014 als konventionelles Schwein zur Welt. Sie wuchs gut und schnell und wurde ein starkes Jungschwein. Der Bauer sah, dass sie gut gewachsen war und dass sich an ihrer Flanke 8 schöne Zitzen auf jeder Seite entwickelten. Wenn er in den Stall kam, schaute sie aus ihren Schweineaugen aufmerksam nach ihm. Dem Bauern gefiel das. 136 wurde kein Mastschwein, das nach wenigen Monaten in den Schlachthof kommt, sondern eine Zuchtsau. Im Alter von 8 Monaten wurde sie zum ersten Mal trächtig und nach 117 Tagen warf sie ihre ersten Ferkel. Wie die Mütter der zig Schweinegenerationen vor ihr, lag auch 136 auf dem nackten Betonboden im eigenen Dreck, eingezwängt in einen engen Gitterkorb. Sie hatte bis zu ihrem 3. Lebensjahr 54 Ferkel geboren. Bis dahin hatte sie nie die Sonne und die Sterne gesehen, nur das Stalllicht und Dunkelheit. Im Februar 2017 änderte sich ihr Schweineleben. Der Bauer baute um. Jetzt hatte der Stall von 136 keine Gitter mehr. Es lag Stroh darin, das sie noch nie gerochen hatte. Und andere Sauen waren auch da. In einer dämmerigen Ecke waren die Schlafplätze für die Tiere, weiter vorn gab es Wasser und Fressen und an einer Stelle war das Klo. Wenn Schweine genug Platz haben, wird nicht ins Bett geschissen. Unter den Sauen gab es anfangs Krach und Rangeleien. Vor der Futterstation wurde gekämpft und gebissen, bis klar war, welche von ihnen die Leitsau ist. Am Ende war es 136. Der Bauer beobachtete auch ganz genau, wie sich 136 zum ersten Mal ins Freie traute. Wie sie vorsichtig mit ihrer Schnauze die Klappe zum Außenstall aufstieß, die Luft tief einsog und ihre Ohren aufstellte. Als sie sich sicher fühlte, schob sie ihren massigen Körper nach draußen. Erst war sie von den Gerüchen überwältigt. Der Geruchssinn von Schweinen ist viel besser als der von Hunden. Dann tauchte sie ihren Rüssel tief ins Stroh und wollte gar nicht mehr aufhören, nach Fressbarem zu schnüffeln. 136 war jetzt bei jedem Wetter draußen, bei Regen, Sonne oder Schnee. Nachts lag 136 oft Seite an Seite mit anderen Sauen im Stroh. Wenn es kalt ist, schieben sich die Tiere so weit darunter, dass nur noch große Haufen zu erkennen sind, die sich mit ihrem Atem langsam heben und senken. Schweine träumen. Wovon, ist leider nicht bekannt. In ihrem ersten Leben als konventionelle Sau wurde 136 mit einem langen Plastikschlauch künstlich besamt. Als Biosau hatte sie das erste Mal echten Schweinesex. Das ist eine ruppige Angelegenheit. 136 trug vom Aufreiten des Ebers lange rote Striemen auf dem Rücken davon. Sie wurde trächtig. Da kam es dann zu dem Gänsehautmoment, von dem der Bauer sagte, er werde ihn nie vergessen. 136 fing an, Stroh mit dem Maul zu sammeln, um Nester für ihren Nachwuchs zu bauen. Obwohl es ihr zuvor keine Sau gezeigt hatte, wusste sie instinktiv, wie es geht. Die Stimme des Bauern wird weich, als er sagt: Da war mir klar, es war falsch, was wir früher den Schweinen angetan haben. So wie 136 leben nur 16.000 Sauen in Deutschland. Der Marktanteil von Bio-Schwein beträgt lediglich 0,5%. Sau 136 lebt, solange sie rentabel ist. Aber auch 136 lebt nicht in Bullabü. Der Bauernhof ist ein Wirtschaftsbetrieb. Allein der Umbau des Stalls vom konventionellen Schweinebetrieb zum Biolandhof kostete 180.000 Euro. 136 bleibt nur am Leben, solange sie eine rentable Sau ist. Bisher hat sie 114 gesunde Ferkel produziert. Der Bauer sagt, ein Jahr gebe er ihr noch. Dann ist sie 7 Jahre alt und wird geschlachtet und verwurstet. Ihre Ferkel werden zu Mastschweinen. Deren Koteletts und Schnitzel verkauft Edeka rein roher als Biolandfleisch. Zum dreifachen Preis von Nicht-Bio-Ware. Der Bauer bekommt fürs Kilo Bio-Schwein knapp 4 Euro statt 1,80 Euro. Das Tageslicht schwindet. Jetzt senkt sich der Nebel wieder in die Talmulden. 136 drückt mit dem Rüssel noch einmal die Klappe ins Freie auf. Sie tritt in die kalte Abendstille. Auf ihren blonden langen Borsten fangen sich Nebeltröpfchen. Nach einem Stalltag bei Nummer 136 haben wir das Gefühl, die Sau lebt ein gutes Schweineleben. Aber fühlt das Schwein auch so? Würde eine Sau, die ganz unten in der Schweinehierarchie landet, vielleicht doch lieber allein in einer engen Box stehen, ohne von den anderen bedrängt und gebissen zu werden? Tierwohl ist ein vager Begriff. Bei Klöckners geplantem Label führen schon 20% mehr Platz im Stall zu mehr Tierwohl. Ob das die Tiere auch so wahrnehmen? Dazu wird zu wenig geforscht. Das gilt auch für die vielen offenen Fragen der Tierethik. Hat das Tier eine Vorstellung von seiner Zukunft? Empfindet es Freude, Glück oder Trauer? Hat es Mitgefühl für seinesgleichen? Oder vermenschlichen wir mit diesen Fragen das Schwein zu sehr? In der Wissenschaft wird erst seit den 1970er Jahren über Tierethik und Tierrechte intensiv diskutiert. Davor galten Nutztiere den meisten Philosophen als Werkzeuge. Aristoteles oder Automaten, René Descartes, bei denen es keine Rolle spielt, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, da Gott alle Dinge der menschlichen Herrschaft unterstellt hat, Thomas von Aquin. Selbst für den Aufklärer Immanuel Kant waren Tiere Sachen. Allerdings wies er darauf hin, dass grausame Behandlung von Tieren uns selbst erniedrige und abstumpfe. Reichweite des Mitgefühls wächst. Zeitgenössische Denker wie Richard David Brecht, der mit seinen Büchern und Kolumnen, auch im Stern, viele Millionen Leser erreicht, vertritt die Auffassung, dass die Reichweite unseres Mitgefühls stetig größer wird, auch Nutztieren gegenüber. Er sagt: Ich glaube, dass vieles von dem, wie wir uns heute gegenüber Tieren verhalten, mit unseren Vorstellungen von Moral, von Liberalität, von Gesellschaft, von Sensibilität nicht mehr vereinbar ist. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir auch noch weiter vorankommen. Das wollen wir jetzt mal sehen. Wir fahren vom Bauernhof in Korbach nach Gladau in Sachsen-Anhalt in den größten Sauenstall Deutschlands. In den Anlagen der LFD Holding leben 50.000 Sauen. Pro Tag kommen 4.000 Ferkel zur Welt. Die Jungtiere werden wie Aktien gehandelt. Aktuell werden Höchstpreise von 71 Euro je Ferkel erzielt. Der Jahresumsatz der LFD lag in den vergangenen 5 Jahren zwischen 85 und 110 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 380 Mitarbeiter. In den Ställen werden vor allem Billigarbeiter aus Osteuropa eingesetzt. Gezahlt wird Mindestlohn. Die LFD-Anlage ist mit Mauern, Stacheldraht und Kameras gesichert. Geschäftsführer Jörn Göbert empfängt mit Pressesprecher und Presseassistentin am Werkstor. Er fackelt nicht lange mit Floskeln und hält seinen Kurzvortrag über Tierschutz. Der sei gewährleistet, so Göbert, wenn die Tiere mit ausreichend Futter, Wasser, Licht, Luft und, falls nötig, Medizin versorgt seien. Die LFD beschäftige eigene Tierärzte. Göbert sagt, in seinen Ställen herrsche Recht, Ordnung und das Gesetz. Er betont das, weil die Anlage in Gladau bis vor 5 Jahren dem niederländischen Unternehmer Adrianus Straathoff gehörte, der wegen Tierquälerei verurteilt wurde. Ein kühler Wind trägt einen Schwall Schweinegestank heran. LKWs mit Sojafutter aus den USA und Südamerika rollen auf den Hof. Auch Göbert setzt sich in Bewegung und zeigt den Weg zu den Duschen. Wir müssen uns nackt ausziehen. Jeder, der in die Anlage will, muss sich erst einmal nackt ausziehen. Die eigene Kleidung, inklusive Unterwäsche, muss draußen bleiben. Wir bekommen von der LFD orangefarbene T-Shirts, grüne Latzhosen und Gummistiefel. Es sollen keine Krankheiten in die Ställe getragen werden. Die Tierbestände sind sehr anfällig. Als erstes zeigt Göbert die Stallapotheke. In 2 mannshohen Kühlschränken werden Antibiotika, Impfstoffe und Schmerzmittel gelagert. Der Inhalt reicht etwa für eine Woche. Die Führung durch die Anlage beginnt, sie wird den ganzen Tag dauern. Dunkle Gänge führen zu Dutzenden Ställen. Alle liegen unter einem gemeinsamen Dach, Fenster gibt es keine. Schnell verlieren wir hier die Orientierung. Vor einer weiß gestrichenen Eisentür macht Göbert Halt und öffnet sie mit einem Ruck. Er hat versprochen, beim Stallrundgang alles zu zeigen. In einer grünen Plastikwanne hocken 3 kleine Ferkel. Damit sie nicht frieren, hängt eine Wärmelampe über ihnen. Sie werden gleich getötet. Eines hat eine Schwellung am linken Hinterbein. Eine Behandlung wäre teuer, vielleicht auch unmöglich. Die anderen 2 wirken lethargisch. Wie richtig gemerzt, getötet wird, zeigt ein Plakat mit Fotos und Text in deutscher, polnischer und rumänischer Sprache. Erst einen kräftigen, stumpfen Schlag auf den Kopf, dann durch einen tiefen Kehlschnitt die Halsschlagadern durchtrennen. 8-12% eines Wurfs sterben in den ersten 4 Wochen. Das ist in der industrialisierten Fleischproduktion normal. Auch im Biostall kommen fast nie alle Jungtiere durch. Die Schweinezucht funktioniert wie eine Fabrik. Anweisungen an die Arbeiter sind so eindeutig wie möglich. Aber dennoch kommt es zu Fehlern und Skandalen. Im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlichte die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch ein heimlich aufgenommenes Video. Unter anderem ist zu sehen, wie LFD-Mitarbeiter kranke Schweine töten und dabei lange leiden lassen. Göbert entließ die Tierquäler. Er räumt aber ein, dass solche individuellen Fehler auch in Zukunft nicht auszuschließen seien. Das ist der Preis einer Tierproduktion, die vor allem kostengünstig sein soll. Nun öffnet er die Tür zu einem Stall, in dem Sauen gebären. Eisenstangen hindern sie am schnellen Aufstehen und Hinlegen, damit die Ferkel nicht erdrückt werden. Den Sauen wird eine schmale Matte aus saugfähigem Stoff untergeschoben, so fallen die Neugeborenen nicht auf den Betonboden mit den breiten Spalten. Durch die Kot und Urin der Tiere über unendliche unterirdische Kanäle träge in die Güllegrube fließen. Einen Stall weiter sind die Ferkel schon ein paar Tage älter. Zwei Männer schieben einen Metallkarren von Koben zu Koben. Messer liegen darauf, Infusionsbeutel hängen daran und Werkzeuge, die aussehen wie Bohrmaschinen. Das Gefährt ist Göberts Stolz. Ein Eigenbau, sagt er, kostet 20.000 Euro, locker. Die Pressereferentin macht Notizen. Wir schauen und hören zu, als die Männer mit ihrer Arbeit beginnen. Den Ferkeln wird bei vollem Bewusstsein mit einer Stanzmaschine der Ringelschwanz abgeschnitten. Sie quieken. Die Prozedur verstößt gegen den Tierschutz. Alle in der Branche und auch die Landwirtschaftsministerin wissen das. Aber in fast allen Stellen wird es so gemacht. Die Tiere sollen sich nicht aus Stress gegenseitig blutig beißen. Es folgt Arbeitsschritt 2. Die Vorderzähnchen werden mit der Bohrmaschine abgeschliffen, damit sie die Zitzen der Sau nicht verletzen. Die Schweinchen sind starr vor Stress und sehr wahrscheinlich empfinden sie auch großen Schmerz. Den männlichen Ferkeln werden dann auch noch mit einem Skalpell die Hoden herausgetrennt. Fertig. Die Piepshow mit Eber beginnt. Weiter geht es durch das Stalllabyrinth. Im Deckzentrum werden an diesem Vormittag Dutzende rauschige Sauen mit Plastikschlauch und Spermabeutel besamt. Damit die Tiere in Stimmung kommen, werden drei Eber mit Hoden, so groß wie Handbälle, auf einem vergitterten Laufsteg an ihnen vorbeigetrieben. Weibchen und Männchen dürfen sich bei der Piepshow kurz durch die Gitterstäbe beschnuppern. Zur zusätzlichen Stimulation werden den Sauen grüne Plastikbügel über den Rücken gespannt. Sie sollen den Druck des aufgesprungenen Ebers simulieren. Die Sauen stehen in engen Gitterkörben, sogenannten Kastenständen. Die sind in den allermeisten Sauställen zu klein und verstoßen gegen den Tierschutz. In den LFD-Ställen, die dem Stern geöffnet wurden, bleibt deshalb jeder zweite Kasten leer. In den nächsten Ställen raufen trächtige Sauen um den besten Platz am Futtertrog. Das Fressen kommt über ein Rohrsystem, fertig angerührt in die Tröge. Es ist eine schleimige Pampe aus Getreide und Soja. Fürs bessere Tierwohl stecken an den Stallwänden Holzpflöcke in Metalllaschen. Die Sauen können sie mit ihren Schnauzen auf- und ab bewegen. Oder sie kauen an Eisenketten, die an Eisengittern hängen. Es klappert und klirrt Tag ein, Tag aus. So wie die LFD-Sauen leben in Deutschland 1,8 Millionen Schweine oder 99,5%. Göbert verteidigt die Quälerei nicht. Er sagt, er finde Schwänze kopieren und das betäubungslose Kastrieren auch nicht gut. Genauso wenig gefalle ihm, dass fast alle Sauen im Land in zu kleinen und juristisch nicht korrekten Kastenständen stünden. Aber auch dieser Missstand wird von Ministerin Klöckner geduldet. Nach aktueller Gesetzeslage haben die Bauern noch 17 Jahre Zeit, um die zu engen Gitterverschläge umzubauen. Göbert ist von Beruf gar kein Landwirt. Er ist Wirtschaftsingenieur, spezialisiert auf die Optimierung von Produktionsprozessen. Bevor er zur LFD Holding kam, sanierte er eine Gipskartonfabrik und eine Bio-Supermarktkette. Welchen Job er als nächstes macht, weiß Göbert noch nicht. Ende vergangener Woche wurde die LFD an einen neuen Eigentümer verkauft. Wir duschen wieder. Der Schweinegeruch haftet noch 3 Tage auf der Haut. Es wird Zeit, sich zu entscheiden. Wie soll Fleisch produziert werden? Teuer und mit viel Tierwohl, wie bei Sau 136? Oder billig, wie bei der LFD? Wie soll in 10 oder 20 Jahren Tierhaltung aussehen? Die Weichen dafür werden jetzt gestellt. In Brüssel wird in den kommenden Monaten über die Neuverteilung der Agrarmilliarden bis 2027 verhandelt, mit denen die Landwirte subventioniert werden. Und in Berlin legte Anfang Februar eine Expertengruppe unter Leitung des ehemaligen Landwirtschaftsministers Jochen Borchert einen Plan für einen grundlegenden Umbau der Nutztierhaltung vor. Die amtierende Landwirtschaftsministerin Klöckner findet die Vorschläge herausfordernd, versprach aber, die Machbarkeit zügig zu prüfen. Volkhard Isermeier gehörte zu den Beratern der Borchert-Gruppe. Seit 2009 ist er Präsident des Thünen-Instituts. In den USA würde man stolz sagen, es sei der wichtigste Think Tank des Landes für alle Fragen der Landwirtschaft. Isermeiers Rat an Bauern, Verbraucher und Politiker läuft darauf hinaus, mutig zu sein und eine Revolution zu wagen. Er würde es nie so nennen, schließlich ist er Beamter. Aber sein Plan würde die Bauernhöfe spektakulär verändern und das Leben von Millionen Nutztieren. Wir treffen Isermeier zum Gespräch in seinem Büro in Braunschweig. Er skizziert den Plan. Für jedes Kilo Fleisch wird an der Ladenkasse ein Zuschlag von 40 Cent erhoben. Beim Käse beträgt die Abgabe 15 Cent pro Kilo, bei der Milch 2 Cent je Liter. So kämen im Jahr rund 3 Milliarden Euro zusammen. Das Geld fließt in einen Fonds, daraus werden Landwirte unterstützt, die ihre Ställe umbauen und mit mehr Tierwohl ausstatten. Das Programm läuft viele Jahre, sodass nach und nach alle Höfe ein höheres Tierwohlniveau erreichen. Wie diese Ställe aussehen, das weiß Isermeier noch nicht. Er rät zum Pragmatismus. Zuerst sollen 100 Modellställe gebaut werden, in denen verschiedene Haltungsformen ausprobiert werden, also Offenställe mit Einstreu wie bei Sau 136, aber auch geschlossene Anlagen wie bei der LFD, aber viel tierfreundlicher. Wissenschaftler sollen das 100-Ställe-Programm begleiten. So wird man über die Zeit gemeinsam schlauer, sagt Isermeier. Und in der Gesellschaft könnte das Bild von einer Nutztierhaltung entstehen, mit der eine große Mehrheit der Verbraucher einverstanden ist. Wie schnell geht es? Auch hier wählt Isermeier die optimistische Variante. Wenn wir es klug anstellen, können wir mit Erprobungsstellen sofort starten. Bis alle Details geregelt sind, vielleicht 2 Jahre. Eigentlich ist alles mit normalem Menschenverstand zu verstehen und zu machen. Die zentrale Frage sei, ob sich Bundesregierung, Landesregierungen, Parteien und Verbände auf eine große Lösung einlassen. Und wie viel würde die Tierwohlrevolution den einzelnen Verbraucher kosten? Damit Sie, liebe Sternleserinnen und Leser, entscheiden können, kommt hier die Rechnung. Die Deutschen essen im Durchschnitt 60 Kilo Fleisch im Jahr. Bei einem Aufschlag von 40 Cent je Kilo wären pro Person und Jahr 24 Euro fällig. Bei einer 4-köpfigen Familie also knapp 100 Euro. Der Tierwohlaufschlag für Käse und Milch kommt auch noch dazu. Das sind bei einem durchschnittlichen Verbrauch aufgerundet 4 und 2 Euro im Jahr. Am Ende steht folgender Betrag auf der Tierwohlrechnung: 30 Euro für einen Single-Haushalt im Jahr und 120 Euro für eine Familie mit 4 Personen. Wären Sie dabei? Schreiben Sie mir. norbert.höfler@stern.de. Höfler mit OE geschrieben. Mit Ihren Beiträgen starten wir eine Diskussion auf stern.de. Wie kauft man gutes Fleisch? Metzger und Ökolandwirt Sven Lindauer über Frische, Qualität und die Liebe zum Holzbrett. Was wird beim Fleischkauf oft falsch gemacht? Wichtig ist, vorher zu wissen, was man kaufen will. Muss ein Metzger folgende Fragen beantworten können: Von welcher Rasse stammt das Fleisch? Von welchem Hof kommt es? Wurde das Tier im Freiland oder im Stall gehalten? Wenn es im Stall war, auf wie viel Platz? Wie alt war es? Wo wurde es geschlachtet? Als Direktvermarkter kann ich alle diese Fragen beantworten. An der Ladentheke im Supermarkt bekommt der Kunde darauf keine Antwort. Übrigens in den allermeisten Fällen auch nicht im Fleischerei-Fachgeschäft. Viele Metzger kaufen Ware im Großhandel. Ich nenne sie Alibi-Metzger. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt immer vom günstigen Einkauf ab. Aber Bioware wird strenger überwacht, oder? Ja, da gelten konkrete Vorschriften bei Haltung, Futter, Platzangebot für die Tiere. Das wird streng kontrolliert. Woran erkenne ich die Frische des Angebots? Fleischkauf im Fleischereifachgeschäft ist Vertrauenssache. Gilt die Regel, je billiger das Fleisch, desto schlechter die Qualität? Ja, in den meisten Fällen. Ist Fleisch vom Metzger automatisch frischer? Vor 50 Jahren war der Metzger im Dorf oder in der Stadt der Versorger für Fleisch und Wurst. Heute sind das Aldi, Lidl und Co. Wenn es um Frische geht, dann dreht sich bei denen die Ware viel schneller als beim kleinen Metzger. Frische ist aber nicht gleichbedeutend mit Qualität. Welche Farbe soll Fleisch haben? Fleisch im Supermarkt ist immer rot, weil es mit Sauerstoff begast wurde. Über die Qualität sagt das nichts. Schmeckt Biofleisch besser als Fleisch aus Massentierhaltung? Nein, grundsätzlich kann man das so nicht sagen. Wichtig ist, wie die Tiere zum Schlachthof transportiert wurden und wie sie getötet wurden. Hatten sie Stress? Leidet das Fleisch? Das gilt auch für Biotiere. Am Ende kommt es auf den Koch oder die Köchin an. Wie kauft man gute Wurst? Nie geschnitten und in Plastik verpackt kaufen. Lieber am Stück und dann daheim ein Messer und ein Holzbrett nehmen und die Wurst selber aufschneiden. Statistisch hat ein 80-jähriger Mann in Deutschland 748 Tiere gegessen. 661 Hühner, 45 Schweine, 31 Enten, 5 Gänse, 3 Schafe und 3 Rinder. Ist das zu viel Fleisch? Ja, ein- oder zweimal pro Woche reicht. Das sage ich als Metzger und Landwirt. Mehr Tierwohlwagen. Aber wie? Verbraucher verhalten sich oft anders, als sie in Umfragen sagen. Sie kaufen billig, denn dafür belohnt sie ihr Gehirn. Das Experiment. In 18 Edeka- und NP-Discount-Märkten wurden 9 Wochen lang Bratwurst, Minutensteak und Gulasch in 3 verschiedenen Qualitäts- und Preisklassen angeboten. Das klassische Discounter-Billigfleisch, ein mittelpreisiges Fleisch mit einem deutlichen Tierwohlsiegel und hochpreisiges Biofleisch. Insgesamt wurden über 18.000 Käufe ausgewertet. Das Ergebnis? Ernüchterung. Etwa 1/4 der Kunden entschied sich für Tierwohl- oder Biofleisch. Aber 3/4 griffen beim Billigangebot zu. Im Kontrast dazu stehen Umfragen, bei denen eine große Mehrheit der Verbraucher sagt, sie würden gern mehr Geld für mehr Tierwohl ausgeben. Eine Erklärung: Ulrich Enneking, Professor für Agrarmarketing an der Hochschule Osnabrück, der die Idee zum Fleischkaufexperiment hatte, erklärt die Verlockung des billigen Fleisches. Er vermutet, dass die Qualitätsunterschiede zwischen den Produkten für die Verbraucher nicht ausreichend transparent, bekannt oder wahrnehmbar sind. Enneking sagt, wenn Verbraucher Qualitätsunterschiede nicht wahrnehmen, wirkt der günstige Preis wie eine Belohnung. Was Billigangebote in unserem Gehirn auslösen, ist aus neurowissenschaftlichen Untersuchungen bekannt. Das Belohnungssystem wird aktiviert. Das Glückshormon Dopamin wird freigesetzt. Der Mensch fühlt sich wohl. Und zwar so wohl, dass er alles andere ein bisschen vergisst. Leider auch den Vorsatz, kein Fleisch aus Massentierhaltung zu kaufen. Konsequenzen? Die großen Fleischfabriken, Discounter, Aldi, Lidl und Handelsketten, Edeka, Rewe, Kaufland, Netto, haben sich vor 5 Jahren zur Initiative Tierwohl zusammengeschlossen. Unter dem gleichnamigen Branchensiegel verkaufen sie bisher Fleisch in 4 Qualitätsstufen. Stufe 1 entspricht dem gesetzlichen Standard, ist also Ware aus Massentierhaltung. Stufe 4 bedeutet Bio. In den Läden wird aber vor allem Stufe 1 gekauft. Damit sich das Leben der Tiere wenigstens ein bisschen verbessert, wird in den Läden, die bei der Initiative Tierwohl mitmachen, ab 2021 Schweinefleisch der Stufe 1 nicht mehr angeboten. Stufe 2 wird der neue Standard. Die Schweine bekommen 10% mehr Platz im Stall. Das ist etwas mehr als eine Seite im Stern. Elsa schnarcht. Jenke von Wilmsdorf lebt mit einer Sau zusammen. In einer Dokumentation für RTL zeigt er, wie diese tierische Erfahrung seine Ernährung verändert hat. Sie haben eine Sau kennengelernt. Wie ist sie so? Sie heißt Elsa und wiegt 120 Kilo. Ich lebte 4 Wochen bei ihr. Als erstes habe ich gemerkt, wie wenig ich über Schweine weiß. Wie sensibel sie sind, wie rasch sie Bindungen zu Menschen aufbauen. Das geht weit über die Dankbarkeit fürs Futtergeben hinaus. Stinkt Elsa? Wenn Schweine artgerecht gehalten werden, stinken sie nicht. Elsa roch wie frisches Stroh. Wie lief ein typischer Tag mit ihr? Wenn ich um 8 aufstand, schlief sie noch. Elsa schnarchte. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass Schweine kuscheln. Elsa lebt mit einem kastrierten Eber zusammen. Die 2 lagen, wie verliebte Pärchen es tun, in Löffelchenstellung. Sie haben oft bis 11 geschlafen. Dann gab es Frühstück. Ich habe sie gefüttert, mit ihr gesprochen. Dabei ging mir eine Frage nicht mehr aus dem Sinn. Dürfen wir diese Tiere töten, nur um sie zu essen? Dann kam tatsächlich der Tag, an dem sie entscheiden mussten, wird Elsa geschlachtet oder lebt sie bis zu ihrem natürlichen Ende. Das Ergebnis will ich nicht verraten. Für mich ging es bei dem Experiment ganz grundsätzlich darum, ob ich in Zukunft noch Fleisch essen werde. Also nicht nur zur Show für ein paar Wochen. Zu ihrem TV-Experiment gehört auch, dass sie 2 Wochen lang jeden Tag 1 Kilo Fleisch aßen. Und danach 2 Wochen vegan lebten. Wie war die Zeit als extremer Karnivore? 1 Kilo Fleisch ist gar nicht so viel. Wenn Sie morgens mit Leberwurst oder Mettbrötchen starten, mittags ein Schnitzel essen und abends noch eine Bratwurst. Da lag ich nicht weit außerhalb der Realität. Es war aber für meinen Körper zu viel. Was passierte? Schon nach 2 Tagen spürte ich auf Handrücken und Unterarmen einen heißen, stechenden und pulsierenden Schmerz. Ich bin vom Bauernhof zum Arzt gefahren, der stellte eine massive Gichtattacke fest und riet mir, den Fleischkonsum zu reduzieren und das Experiment abzubrechen. Und? Ich aß weiter Rouladen und Kotelett. Da ging es wieder los. Ich nahm Schmerzmittel. Die 14 Tage waren für mich anstrengend. Mein Körper wollte die Fleischmengen nicht. Ich fühlte mich träge. Ich habe schlecht geschlafen. Meine Körperausdünstungen waren tierisch. Ich roch nach Ammoniak. Meine Haut wurde unreiner. Ich war leicht reizbar. Es heißt, ein richtiger Mann braucht Fleisch. Ich weiß, das beschäftigt Männer sehr. Die Ärzte haben bei mir zig Tests gemacht. Blutbild, Mikrobiom im Darm, körperliche Belastungsfähigkeit. Und sie haben bei mir auch die nächtliche, unwillkürliche Erektion untersucht. Was kam heraus? So viel kann ich sagen. Ein überhöhter Fleischkonsum macht das Blut zäh. Es erreicht nicht mehr so gut die äußersten und kleinsten Gefäße. Dann wurden sie für 2 Wochen Veganer. War das auch schwer? Mein Vorurteil war, Veganer sind fahle, oft schlecht gelaunte und antriebslose Zeitgenossen, stets streng zu sich und anderen. Ich dachte, jetzt musst du den ganzen Tag an einer Paprikaschote lutschen. Es kam anders, oder? Ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, es gibt eine Faustformel. Man soll pro Tag 400 bis 500 Gramm rein pflanzliche Nahrung essen. Es sollen 25 verschiedene Gemüse, Kräuter und Obstsorten dabei sein. Wurde die tägliche Nahrungsbeschaffung zum Stress? Das fürchtete ich auch erst. So viele Gemüsesorten fallen mir gar nicht ein. Aber wenn ich Salat mit Petersilie, Schnittlauch und Dill mache, bin ich schon bei 4. Radieschen drauf, eine Tomate, ein bisschen Mais, bin ich bei 7. Anstrengend wurde es nur im Restaurant. Ich musste immer fragen, ist da Butter dran? Oder Gelatine? Die Kellner wissen das oft nicht. Dann müssen sie in die Küche laufen. Das war mühselig. Wie fühlten sie sich nach 2 veganen Wochen? Schon nach 2 Tagen habe ich gemerkt, wie gut es mir tut. Es wurde alles besser. Der Geruch verschwand, die Verdauung war nach 4 Tagen wieder prima. Meine Haut hat sich geklärt und meine Energie kam zurück. Ich hatte das Gefühl, eine neue Leichtigkeit zu spüren, auch psychisch. Ich war entspannter, gelassener. Heute glaube ich, richtige Nahrung ist die beste Medizin. Skeptikern empfehle ich, schaut mal in Kochbücher für Veganer. Wie wirkt sich Ihr Experiment in der eigenen Familie aus? Mein Sohn ist seit langem Veganer. Meine Frau isst selten Fleisch und die 3 Bonustöchter, die sie mit in unsere Ehe gebracht hat, essen vegetarisch. Ich hatte zum Mittagessen ein Schnitzel mit Pommes. Bin ich in Ihren Augen ein schlechter Mensch? Ich nehme an, Sie haben diese Entscheidung bewusst getroffen. Sie wissen, wie das Fleisch produziert wurde. Es war Biofleisch. Macht es für Sie einen Unterschied, ob das Tier gut oder schlecht gelebt hat? Da machen wir es uns zu leicht. Unterm Strich bleibt der Fakt, das Tier wurde getötet, damit Sie es essen können. Ich finde es bigott, zu sagen, das Tier hatte ein glückliches Leben. Ja, dann lass es leben. Wären wir alle Veganer, würden wir respektvoller mit der Welt umgehen. Davon bin ich nach diesem Experiment überzeugt. Gesünder wären wir auch. Es hätte nur Vorteile. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion. Telefon 040-3703-7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. E-Mail abo@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 830010. BIC WELADE 8LXXX.